nach der Seite hin, der Grund für Umweltzerstörung, auch für diese globalen Umweltzerstörungen, die jetzt als das Klima droht, sich entscheiden, negativ zu verändern, die dem zugrunde liegen, das ist ganz banal eine Frage von, ich sag's mal direkt, Geschäft und Gewalt. Was das Geschäft angeht, bekanntlich wird Reichtum in Geld gemessen. Produziert wird also wegen Gewinn, das ist geläufig, das ist bekannt. Das gilt es aber immerhin dazu zu sagen, naja, dann ist also auch schon mal Konsum und verbesserte Lebensumstände, mehr verfügbare Mittel für alle, nicht das Maß der Dinge. Dazu wird es nämlich schon gehören, sich dann auch um die Ressourcen, um die Schonung der Bedingungen der Reichtumsproduktion zu kümmern. Da wird es dann auch dazu gehören, selbstverständlich beim Produzieren eben auch Ressourcen zu entwickeln und zu pflegen. Wenn es um Gewinn geht, dann ist erstens der Konsum Mittel fürs Verkaufen und fürs Geldvermehren. Das ist aber noch nicht alles, sondern zweitens, und das ist der negative Ausgangspunkt, der Grund für die ganzen Umweltprobleme, dann ist Erhaltung von Ressourcen ganz schlicht eine Kostenfrage, eine Belastung. Genauso wie Rücksicht auf Arbeitskraft und deren Einkommen, die da angewendet wird, eine Gewinnschmälerung ist, eine Kostenfrage ist. Wo also auch Kostenminimierung als Grund gilt. Genauso ist es in Sachen Umwelt, naja, was kostet, das muss man möglichst vermeiden, wenn es um Profit geht. Das ist eigentlich das banale, eherne Gesetz der Wirtschaftsweise. Und da hilft es überhaupt nichts dazu zu sagen, naja, das ist dann die Profitgier oder das ist dann das unvernünftige Profitstreben. Es ist das gültige und offensichtlich anerkannte Prinzip. Es hat eine zweite Seite, die heißt Privateigentum. Das, was man da mehren will, ist Privateigentum von Figuren, von Unternehmen, von Aktiengesellschaften und so weiter. Und für deren Zweck, für deren Bereicherungszweck, für deren Privatinteresse eben an ihrem Reichtum, werden eigentlich alle allgemeinen Gegebenheiten rücksichtslos beansprucht. Also die andere Seite dieses Standpunkts, mein Eigentum, das ist geschützt, das ist zu erhalten, das ist zu respektieren, dem gilt jede Vorsicht und Rücksichtnahme. Das verträgt keine Beschränkung. Die andere Seite davon ist eigentlich alles, was nicht Privateigentum ist. Das ist für dessen Vermehrung frei verfügbar, Luft, Wasser, Boden, eben werden soweit erlaubt und gegeben, mehr oder weniger kostenlos vernutzt und belastet. Das sind eigentlich die belastbaren Sphären für eben alles, was Kosten verursacht. Also der Verbrauch und die Zerstörung allgemeiner Lebensgrundlagen schädigt also nicht das Privateigentum, sondern nützt den Kapitalisten, den es eben mit ihrem Privateigentum darum geht, das zu vermehren und die mit Kostenvermeidung konkurrieren. Also das ist die eine Hälfte, eben die des Geschäfts. Die andere Hälfte ist eine Frage der öffentlichen Gewalt, ohne die das gar nicht geht. Die schützt das, der Staat konzediert und schützt bekanntlich das Privateigentum und erlaubt dem diesen Umgang. Also er bahnt nicht nur dem Kapital den Weg, sondern er erlaubt auch den Gebrauch der unter seiner Hoheit stehenden Naturbedingungen eben als Privatbereicherungsquelle. Nimmt deswegen Schäden auch erst einmal in Kauf, weil er auf den Erfolg, aufs Wachsen des Kapitals aus ist, die Vermehrung des Privateigentums halt als seinen wachsenden nationalen Reichtum bilanziert und dem unterwirft er alles, was unter seiner Hoheit steht. Also staatlich garantierte Rücksichtslosigkeit, noch bevor überhaupt der Aufruf ergeht, er soll sich mal drum kümmern, ist die Aktivität das Prinzip, das die Politik beherzigt und mit dem sie agiert, sodass dann die ganzen CO2-Schäden aktuell ja auch bloß ein Beispiel eben dieser endlosen Kette sind, die immer nach dem gleichen Muster gegangen ist. Mit dem Wachstum des Reichtums sind Ruinierung, Zerstörung einhergegangen, vom Abwasser, vom Fischsterben über Dünnsäure in der Nordsee, Abgase, Schwefeldioxid, Stickoxide in der Atmosphäre und so weiter und so fort. Alles bekannt, will ich nicht weiter aufzählen. Also, damit ist das erste Kapitel fertig, ein Fazit zur Sache. Ursache, dass überhaupt Umweltprobleme laufend in die Welt kommen und dann der Aufruf ergeht, es soll sich darum gekümmert werden, gefälligst, ist eben Kapital- und Staatsrechnung. Was also Kritiker als Verdrängen des Problems, als Unverantwortlichkeit und so weiter anprangern, das ist einfach nach allen geltenden Grundsätzen ökonomische Vernunft der geltenden Rechenweise, das ist also politische, mal emphatisch gesagt, Verantwortung fürs Geldwachstum. So, und dafür ist die Klimafrage mit ihren ganzen negativen Verlängerungen ein schlagendes Beispiel. Was braucht es dann also und welche Verwandlung nimmt diese Sache an, wenn es jetzt heißt, wir müssen uns drum kümmern? Ich lese ein Zitat vor, was begründet und warum jetzt endlich auf dieses Problem eingegangen wird, warum man es jetzt anerkennen kann, warum jetzt jedem Menschen einleuchten muss, um Klimafragen muss man sich kümmern. Das ist nämlich die erste schlagende Verwandlung der Sache. Und das Zitat heißt, also das ist aus dem Spiegel oder aus der FAZ, also es geht über den, der gesagt hat, man muss sich drum kümmern. Kein Ökoromantiker und kein Maschinenstürmer, sondern Sir Nicholas Stern, der frühere Vizepräsident der Weltbank, der Wirtschaftsberater der britischen Regierung, hat komplexe physikalische Prozesse in eine Einheit umgerechnet, mit der die Menschen täglich umgehen. Geld und hat dem Schrecken des Klimawandels ein Preisschild aufgeklebt. 5,5 Billionen Euro könnte es kosten, wenn die Menschheit weiterhin so gewaltige Mengen von Klimagasen in die Atmosphäre pumpt. Also heißt, dieser Mensch, adlig ist er außerdem noch, hat den Schaden in eine verständliche, in eine akzeptable, in eine unübersehbar gültige Größe übersetzt. Seriös, weg vom bloßen Schreckgespenst in eben Klimawandel, der kostet was wegen seiner Schäden und zwar nicht wenig. Das ist eine bemerkenswerte erste Verwandlung. Wenn der Schaden ein Preisschild kriegt, also die Preisform. Der materielle Schaden ist nämlich damit entscheidend umdefiniert. Es mag jedem viel einleuchtender erscheinen, dem klar ist, naja, Geld ist halt die Rechengröße, das ist halt die gültige Einheit, viel eingängiger als alles, was hier gesagt wird mit, das sind die Schrecken des Klimawandels. Also Überschwemmungen, Katastrophen und so weiter. Trotzdem, der Schaden ist damit in einer Weise umdefiniert, die es in sich hat. Wird eben damit ein anderes Opfer eigentlich aufgeführt. Das mag daherkommen wie, naja, da gibt man bloß den Schäden, die es gibt, eine verständliche Größenordnung, eine Benennung. Ja, da verabschiedet man sich ja gar nicht davon, dass das natürlich kaputtgegangene Häuser und überschwemmte Landstriche und betroffene Leute heißt. Aber wenn man es ins Geld umrechnet, dann weiß man doch, wie groß der Schaden ist. Das ist nicht die Wahrheit der Sache, weil hier wird als das, was kaputt geht, das, was beschädigt wird, eben das Geld oder eine Geldrechnung angeführt. Was sich da vor allem Geld mischt, übrigens, sind dann Versicherungsschäden, unterbliebene und beschädigte Rechnungen, bezifferbares Eigentum, Ertragsrechnungen. Also eigentlich wird hier unter der Hand mit dem, das kostet, und zwar nicht wenig, als wie ganz selbstverständlich eigentlich die Grundrechenart oder die Bilanz des kapitalistischen Wachstums als das beschädigte Objekt angeführt, also das gültige Bereicherungswesen als der Betroffene hingestellt. Also ganz billig, jetzt wird aus dem Verursacher plötzlich das Sorgeobjekt, das Opfer, das kapitalistische Wachstum, die Rendite, der nationale Standort, nicht dieses oder jenes Kapital, sondern ideell das weltweite Wirtschaften oder der nationale Standort sind betroffen. Und ausgerechnet diese Umkehrung, also nicht der Schaden ist der Klimaschaden, die generelle drohenden Katastrophen, sind eben nach diesem Urteil nicht Folge des Geldvermehrens, sondern umgekehrt, das Geldwachstum nimmt Schaden. Ausgerechnet das gilt als besonders überzeugend, als besonders seriös, als, na wenn das so ist, da muss man jetzt aber wirklich drauf hören. Das ist kein Ökoromantiker, sondern das ist einer, der rechnet uns mal vor, was es der Menschheit wirklich an Schäden bereitet. Es gibt ja eine zweite politische Schadensdefinition, unter die dann unter anderem Millionen von vorgestellten Opfern fallen, Flüchtlinge, eine zerstörte Drittwelt. Auch die Schäden gelten nicht als solche, sondern ein US-Report heißt zum Beispiel National Security and Climate Change, also Klimawandel gleich als Frage der nationalen Sicherheit. Wirft das nicht Terrorismusprobleme auf? Von Europa aus dasselbe, ja, wirft das nicht Flüchtlingsfragen auf? Lässt sich das eindämmen? Also bilanziert werden da hungernde Neger und abgesoffene Asiaten und so weiter als teils ausfallender Absatzmarkt und teils als steigende Ordnungslasten, also als Störung der Weltwirtschafts- und Staatenverhältnisse und drohen da nicht unbeherrschbare politische Zustände. Also das ist der zynische Blick auf die Folgen des globalen Betriebs. Da sind übrigens, wie meistens, wenn Fragen von Armut und Drittwelt behandelt werden, die Opfer des Weltwirtschaftens eigentlich schon wieder gezählt als Belastung genau der Verhältnisse, deren Opfer sie rumlaufen. Dabei ist das noch nicht mal die ganze Wahrheit, dass hier gesagt wird, naja, da kommen ja auf das weltweite Wirtschaften immense Kosten zu, das stört ja das Wirtschaften überall, da stimmt ja keine Geldrechnung mehr und das wirft ja Ordnungsprobleme auf, da müssen ja die Staaten aufpassen. Da kommt ja die Weltordnung durcheinander, sondern in Wirklichkeit fällt die Bilanz dann noch etwas anders aus, weil die globale Geldschadensrechnung ist eigentlich eine Fiktion und was wirklich bilanziert wird, die Einheit, in der der Schaden dann, wenn überhaupt, wirklich gemessen wird, das ist eigentlich das nationale Geldwachstum. Also was fällt an Geldkosten und Ordnungslasten für die Nation an? Was rechnet die sich da aus? Wie fallen die Schäden also für uns aus? Was kostet es uns? Was bringt es Deutschland und Europa, wo ja in Europa laufend Kosten und Ertrag eben im Rahmen der Gemeinschaft bilanziert werden? Was kommt auf die zu? Also gibt es auch schon und die ist dann für eben von deutscher Seite aus dann wieder eingängig und einleuchtend auch schon die entsprechende Rechnung für Deutschland und die heißt dann zum Beispiel, das kostet uns jährlich 0,5% Wachstum Und da sind mindestens 330 Milliarden Euro Verlust bis 2050 und davon sind ein Drittel Versicherungsschäden. Das alles hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung aus dem Klimawandel rausgerechnet. Wenn man also so rechnet, dann ist aber auch klar, dann sind nicht die Kosten, die Schäden für sich das Argument. Da wird eben eine Rechnung aufgemacht, wie der Klimawandel zu beurteilen ist. Und dann zählt nicht die Schadensgröße als solche, die mag in die Billiarden oder Billionen gehen, sondern es findet ein Kostenvergleich statt, nämlich nicht einfach der sachliche Schaden, sondern die Relation zwischen Geldgrößen ist da entscheidend. Und da lese ich auch mal wieder zwei Zitate vor, die eben das einerseits auch wieder dieser Herr Stern. Stern macht ganz nüchtern eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Investitionen von 1% der Weltwirtschaftskraft jährlich würden bereits reichen, um das Schlimmste noch abzuwenden. Der Erde werde ein Hitzeschock um 5 Grad Celsius oder gar noch mehr erspart. Stattdessen komme sie mit einer Erwärmung um 2 oder 3 Grad davon. Wer auch das verhindern will, dem explodieren die Kosten. Dies ist seine frohe Botschaft. Die Investitionen in den Klimaschutz betrachtet er als riesiges Subventionsprogramm. Es werde die Wirtschaft zu neuen grünen Blüten treiben. Die Märkte für klimaschonende Technik könnten 2050 schon 550 Milliarden Dollar groß sein, frohlockt Stern. Und dieses Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung wiederum, kurz und knapp, die Kosten des Nichthandelns sind erheblich höher als die für einen effektiven Klimaschutz. Also eine ziemlich brutale Rechnung, die da aufgestellt wird. Nochmal im Einzelnen. Erstens die Schadensregelung selber. Also wenn man sich um die katastrophalen Folgen kümmert, zählt erstens unter die Lasten. Ist also selber ein drohender Schaden, den man möglichst vermeiden muss. Die Abwendung des Schadens darf also den Verursacher, Kapital und Staat eben nicht selber schädigen. Das ist eigentlich der neue Imperativ, der hier ausgesprochen wird. Und zweitens ergeht aber diese schöne, frohe Botschaft, es geht, man kann sich glatt drum kümmern, es lohnt sich sogar Rücksicht zu nehmen. Also die wirtschaftlichen Schäden eben in Grenzen halten, kostet glatt weniger als die Schäden, die andernfalls drohen. Also nochmal die Reihenfolge. Wenn die Rechnung so günstig ist, na dann kann man, dann soll man glatt auch reagieren, weil dann lohnt es sich ja. Umweltrücksicht rechnet sich. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dann ist aber damit auch gleich die Einschränkung mitgeliefert. Die sagt ja dieser Mensch auch. Nämlich, dann ist Schadensvermeidung aber auch nur so weit fällig, nötig und nützlich, wie eben die Kostenrechnung aufgeht. Also die in dem Zitat ausgesprochene Brutalität, also diese schönen seriösen Kalkulation, die springt ja ins Auge. Nämlich Temperaturanstieg um auf 2 Grad begrenzen, aber alles drüber raus ist unfinanzierbar. Übrigens, das habe ich jetzt nicht mit vorgelesen. Derselbe Mann rechnet dann aus, dass diese 2 Grad Reduktion natürlich heißen, da muss man dann, damit es nicht so viel kostet, ziemlich viel Schäden in Kauf nehmen. Das kostet nämlich ungefähr 40 bis 50 Millionen Neger. Leider Gottes das Leben, aber die fallen ja kostenmäßig dann nicht so übermäßig ins Gewicht, die werden dann wieder eben mehr als Ordnungsfrage behandelt, aber da kümmert er sich nicht drum. Also heißt hier das, der Imperativ, nicht wir setzen Reichtum, wir setzen dann Mittel zur Bewältigung des Problems ein, sondern was verträgt der Reichtum, was an Aufwand dient ihm sogar dauerhaft. Und damit ist auch der ganze Zweck der Schadensbefassung klar. Nämlich, was kann, was soll diese Wirtschaftsweise sich leisten? Was soll der Staat an Kosten einkalkulieren, damit sie genauso weitergeht mit ihren Rechnungen, wie sie halt geht? Und was soll sich die Politik an Aufwand zumuten, um eben um die Folgen im Griff zu halten? Das ist eine ziemlich zynische, wenn man so will, Zukunftsdefinition. Übrigens reißt deswegen auch ein ziemlicher Realismus ein, was die Reduktion angeht. Da muss ich auch nochmal ein Zitat vorlesen. Ich habe diesmal ein paar Zitate mitgebracht, weil sie einfach so schlagend sind. Also dieser Realismus. Lange Zeit war unter Politikern, Umweltschützern und Klimaforschern nur eine Antwort auf die globale Erwärmung erlaubt, den CO2-Ausstoß radikal zu senken. Mittlerweile sagen sie, die Menschheit müsse sich mit der Klimaveränderung arrangieren und das heißt, Deiche müssen hochgezogen, Entsalzungsanlagen errichtet, dürreresistenten Pflanzen gezüchtet werden, denn verhindern kann die Folgen der Erderwärmung ohnehin niemand mehr. Die Herausforderung ist es, die Kosten der Veränderung zu minimieren. Also der Mann sagt gleich die Fortsetzung dieser Rechnung, naja, zu viel Geld darf man nicht aufwenden, für die Klimareduktion, dann braucht es ein paar Zusatzkosten, die fallen aber niedriger aus, eben für die Bewältigung dessen, dass man natürlich dann mit Erderwärmung nach wie vor weiter kalkulieren muss.